Moin Moin aus Hamburg, lange ist her. Wir sitzen hier wieder in alter Konstellation. Es ist Dienstag, der 16. Dezember 2025. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode Carbon und Laktat. Und es hört sich an, als wenn es wirklich lange her ist, dass ich diese Sätze ins Mikro gesprochen habe. Wir sind heute, ja, eure Stammbesetzung. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur
Nils Fliesert. Guten Tag, ich bin auch wieder da.
Mein Name ist Frank Wechsel, euer Publisher. Und ihr hört es meiner Stimme fein an. Ich war etwas angeschlagen, erst verreist, dann Selfie schneit und dann ging gar nichts mehr. Nils war auch ein bisschen draußen, also jetzt in alter Stärke sind wir zurück.
Absolut. Einmal noch kurz vorm Jahreswechsel Vollgas. Ja, machen wir, klar.
Machen wir. Ne? Es hat sich nämlich was aufgestaut und zwar die Auflösung unserer 10 Thesen, die wir, ich glaube, es war Ende Januar in diesem Jahr, am 28.01. oder 28.02. Ich habe sie noch bei der Vorbereitung gesehen irgendwie. Es ist lange her, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wie die Saison wohl laufen würde.
Yep.
Und ja, heute müssen wir in die Bütt und schauen, wie weit wir richtig lagen.
Genau, das ist immer eine besondere Ausgabe schon beim letztendlich, ja, beim Formulieren der Thesen. Das ist ja so ein Blick in die Glaskugel, den man da macht anfangs der Saison. Man überlegt sich, wie könnte das wohl alles laufen. Man will natürlich nicht, ja, zugewagte Dinge machen, aber man muss auch ein bisschen Risiko eingehen, damit das spannend bleibt. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht Anfang der Saison. Ihr hört es dann auch gleich immer noch, was wir behauptet haben, und so ein bisschen kribbelig ist man dann am Anfang der Saison, wenn man die Thesen aufstellt, aber auch jetzt, wenn man dann so langsam sich darüber Gedanken machen muss, was habe ich da überhaupt erzählt? Denn wir werden es gleich sehen, das eine ist wahrscheinlicher, das andere ist unwahrscheinlicher. Manche Dinge kommen ganz anders, und das Schöne ist, man kann das nochmal nehmen, um die Saison nochmal so ein bisschen im Rückblick anzugucken und Revue passieren zu lassen. Und naja, dann verzeiht einem das vielleicht auch der eine oder andere, wenn man da nicht ganz so gut gelegen hat.
Absolut, absolut. Wir haben natürlich auch aktuelles Wettkampfgeschehen, aber das passt wunderbar in das rein, was wir im Frühjahr schon besprochen haben. Das werden wir da einflechten. Und ja, würde ich mal sagen, legen wir gleich los. Legen wir aber los mit etwas, was zu Saisonbeginn noch gar nicht feststand, denn es gibt einen neuen Player auf dem Markt. Hier ist der erste Präsenter dieser Episode. Unser Werbepartner heute ist nämlich die Firma 8Sleep und das mit dem Produkt Pod 5. Pod 5, was ist das? Und 8Sleep, das hört sich so ein bisschen ja schon nach Schlafen an. Wir wissen alle, wie wichtig gesunder Schlaf ist und wie leistungsfördernd für uns als Triathleten. Und die Firma 8Sleep hat ein smartes Matratzencover auf den Markt gebracht. Mhm. Das ist was ganz Neues. Also wir kennen alle so die kleinen Devices, die man für das Tracking des gesunden Schlafs, was ich vielleicht auch wieder mehr tun sollte, nutzen kann, am Handgelenk, am Finger. In vielen Uhren ist es eingebaut, aber das Pod 5 geht noch ein bisschen weiter. Das ist nämlich ein Matratzencover, auf das man sich, ja, drauflegt mit dem ganzen Körper. Das misst also nicht nur an einer Stelle, sondern überall. Das Ganze funktioniert auch für Paare, selbst wenn diese Paare nicht beide Triathlon betreiben, denn ein großes Pod 5 hat zwei Zonen, eine linke, eine rechte, und misst und reguliert in diesen Zonen individuell. Und zwar geht es da um verschiedene Dinge. Das erste ist erstmal die Temperatur. Wir wissen alle, das Schlafzimmer sollte schön kühl sein. Als Triathlet ist immer mal gerne heiß. Also die Temperatur, die kann reguliert werden zwischen 12 und 43 Grad tatsächlich. Und das eben für jeden Partner auf einer Doppelmatratze individuell. Dann misst die Matratze auch das, was Triathleten manchmal stört, vor allem in Vorwettkampfnächten. Ich erinnere mich, in Kalmar auf dem Campingplatz im Wohnmobil schräg gegenüber war jemand, der hat geschnarcht. Dieses Smartcover misst nämlich die Vibrationen des auf ihm liegenden Triathleten und interpretiert daraus, da ist auch ganz viel KI im Spiel, ob die Person schnarcht oder nicht. Und wenn sie schnarcht, keine Angst, da wird man nicht verhauen. Dann reguliert,
Elektroschock.
Nein. Dann wird die Neigung der Matratze so verändert, bis diese Vibrationen und diese Geräusche irgendwann aufhören. Ne? Natürlich ist ein Smart-Tracking dabei. Also es gibt einen sogenannten Autopilot. Das ist die AI hinter diesem Pod, die das Ganze trackt, reguliert, immer wieder anpasst, den Triathleten, der darauf liegt, kennenlernt und so weiter. Und optional gibt es jetzt auch noch dazu eine Bettdecke, die man also noch über sich drüber liegt, damit man wirklich was von Smartheit umgeben ist. Ja, also das Ganze soll der Regeneration der Gesundheit dienen, ist relativ neu auf dem Markt und wir haben natürlich da auch ein ganz besonderes Angebot. Und zwar bis zum Monatsende, bis zum 31. Dezember gibt es unter dem Code TRIATHLONTALK, alles klein, alles zusammengeschrieben, bis zu 400 Euro Ermäßigung auf das Pod 5 Ultra. Das Ganze findet ihr unter aidsleep.com, ausgeschrieben, die Zahl 8, aidsleep.com/triathlontalk. Und natürlich findet ihr das Ganze auch noch in den Shownotes. Und wie das bei guten Partnern für uns dazugehört, ihr könnt das Ganze natürlich völlig risikofrei testen. Ja, wenn ihr darauf nicht schlafen könnt, nicht besser schlaft, dann habt ihr 30 Tage Rückgaberecht auf euer neues Pod 5 von aidsleep. Die Stunde der Wahrheit.
Buddha bei die Fische.
Buddha bei die Fische, sagst du. So kann man es nennen. Und die Fische, die schwimmen ja gerne im Wasser, so wie wir Triathleten.
Die anderen sagen so. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Wir haben damals, ich weiß gar nicht, wie wir es gemacht haben, eine Münze geworfen, gelost oder so. Wer anfängt?
Ich glaube, du hast angefangen damals, aber wir haben bestimmt eine Münze geworfen oder so.
Genau. Und wir werden es genauso in der Reihenfolge machen. Ich habe damals angefangen, wir haben 10 Thesen zur Saison ausgerollt, immer abwechselnd. Ich die erste, dann du die erste, bis wir beide jeweils 5-mal dran waren. Und ich würde mal sagen, starten wir doch, und das wird mir sehr viel Spaß machen, mit der ersten These, die ich im Frühjahr dieses Jahres aufgestellt habe. Erstmalig wird eine deutsche Kurzdistanz-Weltmeisterin.
Da klatsche ich doch Applaus.
Punkt.
Ja, aber sowas von. Ja, sehr schön.
Ich glaube, wir hatten damals einen kleinen Wissensvorsprung, denn das erste Rennen hat schon stattgefunden. Erinnerst du dich? Ich glaube, es gab schon das erste WTCS-Rennen des Jahres in Abu Dhabi mit einem deutschen Dreifachsieg.
Nee, das stand noch bevor.
Okay.
Ja. Das stand noch aus. Aber ich glaube, du hast dich insgesamt, was war denn bestimmt, war doch diese Hallengeschichte? Oder ist die auch später?
Ja, die ist im März gewesen, okay, die war auf jeden Fall später. Ja.
Ich glaube, du hast dich von der Olympia-Welle tragen lassen und hast gesagt, dieses Jahr geht es auf jeden Fall. Und ich weiß auch noch, dass du, na klar, mehrere Namen in den Ring geworfen hast und Lisa Tertsch und Laura Lindemann sozusagen als die Favoritinnen, die dir den Punkt bringen können. Da wusstest du aber noch nicht, dass Laura Lindemann relativ schnell nicht mehr dazu gehören würde.
Ja, das ist ja sowieso eine kuriose Geschichte dieses Jahr. Wir haben 4 deutsche Olympiasiegerinnen und Olympiasieger durch das Mixed Relay aus Paris, und da haben sie alle gedacht, jawohl, die Saison 2025, da werden wir diese Erfolge so durchs Land rollen. Ja, wir werden einfach auf dieser Welle weiterschwimmen, und das ist in einem Fall gelungen, in 3 anderen Fällen nicht. Ja, Lasse Lührs, Laura Lindemann und Tim Hellwig haben alle große Probleme gehabt dieses Jahr, teilweise verletzungsbedingt, teilweise motivationsbedingt. Einzig allein Lisa Tertsch hat sich von dieser Welle tragen lassen, und die ist ja auch noch sehr jung. Und das war auch so ein bisschen meine Spekulation, dass der Trend weiter nach oben geht. Ja, wir haben diese Einzelerfolge bei Olympia nicht gehabt, wir haben aber immer wieder gesehen, es kann funktionieren in einzelnen Rennen. Und wenn das häufiger hintereinander funktioniert, dann kann eben auch mal ein Weltmeistertitel herausspringen.
Ganz genau. Konsistenz, hast du gesagt, ist halt, ne, konstant dranbleiben wird der Schlüssel sein. Mhm. Ja, und genau das ist es dann auch, ne, wenn man dann wirklich auch richtige und nicht immer nur mitschwimmt, sondern wirklich auch Kandidatin, Siegkandidatin ist. Und ja, dazu hat sie sich entwickelt in den letzten Jahren, muss man schon sagen. Und das natürlich beeindruckend dann, ja, auch am Ende dann klar gemacht, ne? Das ist ja natürlich immer dann so ein bisschen Wunschdenken aus deutscher Sicht, wenn man sowas sagt, irgendwie, ja, dieses Jahr klappt das mit dem Titel. Und das finde ich immer, gerade auf der Kurzdistanz ist es halt so wahnsinnig schwer, das so genau zu timen auch. Da wiederholt man sich einfach zwischen Sieg und Platz 5, das kann, ne, wo du im Niemandsland dann bist, das kann so knapp sein, und da können so kleine Details entscheiden. Da habe ich so extremen Respekt vor, das hinzukriegen, dass man dann wirklich, wenn es drauf ankommt, da ist, und das ist Lisa Tertsch gelungen.
Ja, und da spielt ja schon so ein bisschen auch der Gedanke mit, es ist auch manchmal eine Lotterie, also man kann das nicht wirklich richtig, richtig gut planen, es sei denn, man ist zeitweise so überragend vielleicht, wie eine Cassandra Beaugrand es war, aber das hat auch in den letzten Jahren immer wenig Nachhaltigkeit gehabt. Da gab es mal einzelne Namen, die in einer Saison ganz oben waren und andere dann in der nächsten Saison da standen. Worauf ich meine These damals gestützt habe, ist einfach diese breite Auswahl aus deutscher Sicht. Wir haben wirklich bei den Frauen, und darum habe ich das damals auch auf die Frauen bezogen, da konnte auch mal jemand ausfallen, wie eben die ganz große Laura Lindemann. Und es ist trotzdem noch jemand da, die dann auch Weltmeisterin wird.
Ja, hm? Ja, ja. Also weil eine ganz andere Schiene dann gefahren wird, so, mhm. ne? Und das ist wirklich erstaunlich. Ja, klar, ich meine, und im Rückblick ist es natürlich auch interessant, ne? Weil ich weiß noch, wie du aus Paris wieder kamst und gesagt hast, das ist jetzt ganz wichtig für den Triathlon, also auch von Verbandsseite, wo es so geäußert, ne? Mhm. Jetzt müssen wir was draus machen aus dieser Goldmedaille. Wir müssen dafür sorgen, dass wir ganz, ganz, ganz viel da rausholen. Und jetzt ist es am Ende der WM-Titel gewesen, aber es war wahrscheinlich nicht das, was man gedacht hat, wie man das Jahr nach Olympia quasi zur Vermarktung nutzen kann.
Ja, es war der erste Weltmeistertitel. Ich glaube, Anna Haug war mal Vize-Weltmeisterin. Bei den Männern gab es einen Weltmeistertitel vor 18 Jahren inzwischen, Daniel Unger hier in Hamburg.
Ja.
Aber auch da Hoffnungsschimmer. Bei den Männern ist der Unterschied zwischen den Frauen und den Männern ist, dass wir bei den Frauen echt aus dem Vollen schöpfen können. Bei Männern müssen es Einzelne richten. Und das hat Henry Graf ja auch getan. Mit dem vierten Platz, ja. Also vierter Overall auf der Kurzdistanz weltweit in einem nacholympischen Jahr. Tendenz nach oben auch sichtbar. Und er hat ja auch ganz klar jetzt auch zuletzt auf der Selfish Night gesagt, nächstes Jahr will ich die Medaille.
Vor allen Dingen mit diesem wahnsinnigen Anlauf. Ich habe da mit Jan Silbersen, mit seinem Manager, auch schon drüber gesprochen, dass mir das so großen Respekt abnötigt, dass ja quasi von Henry Graf schon seit Jahren gesprochen wird. Nach dem Motto, haltet, habt den im Auge, das wird der nächste große, im wahrsten Sinne des Wortes, ist natürlich auch ein Riesenbaum,
ja, ja.
Den erkennst du sofort überall und so weiter, und der sich dann aber so langsam, wirklich ja richtig langsam, Schritt für Schritt dahin entwickelt, wo er sich hin entwickeln soll, Richtung 28, finde ich extrem faszinierend. Dieser Weitblick, diese Konstanz über die Jahre, die Geduld zu beweisen, nicht zu sagen, ich drehe jetzt durch und mache rechts und links und irgendwas anderes, und sondern einfach wirklich geduldig dahin zu arbeiten, das Potenzial auszuschöpfen, fantastisch, das zu sehen, und aus deutscher Sicht fantastisch, dass da die Chancen offensichtlich da sind.
Ja, ne? Also wir haben ja gesehen, es ist ein Zwischenjahr, manche, die auf der Kurzdistanz richtig gut waren, wie Hayden White zum Beispiel, die haben andere Sachen ausprobiert. Ab dem nächsten Jahr geht es dann wieder Richtung LA 28, Richtung der nächsten Olympischen Spiele. Wir sind sehr gespannt, was da passieren wird, aber dazu kommen wir dann im Frühjahr wieder mit den Prognosen für die neue Saison.
Absolut.
Ne? Von daher würde ich mal sagen, ich habe einen kleinen Führungstreffer erzielt. Dann schauen wir doch mal, ob der Nils aufschließen kann mit seiner ersten These aus dem Frühjahr.
Es wird keine Überschneidung bei den Top 10 geben, wenn man sich die T100 Tour und die Ironman Pro Series anguckt.
Bisschen sperrig formuliert zum Hintergrund, um das nochmal auszuführen. Mein Gedanke am Anfang der Saison war halt, der Sport wird sich aufsplitten in die, die das Ziel verfolgen, T100, und die das Ziel verfolgen, Pro Series. Und meine These war, es wird in den Top 10 niemanden geben mehr, der beides macht, so wie wir das schon vorher gesehen haben, ne? Die gesagt haben, ich versuche es zumindest im Jahr davor, ne? Ich will auf beiden Hochzeiten tanzen und guck mal, was dabei rauskommt. Und ich muss sagen, wenn ich mich nicht geirrt habe, dann ist tatsächlich auf den letzten Drücker mir dieser Punkt noch zugefallen. Ich habe nämlich zwischendrin habe ich spekuliert, und damals habe ich gedacht, ja, bei den Männern bin ich mir eigentlich relativ sicher, da ist niemand mehr. Bei den Frauen war ich mir nicht sicher. Es war nicht klar, was macht Taylor Nipp? Was macht Lucy Charles Barkley? Wie sieht da der Kalender aus? Das war Anfang des Jahres überhaupt noch nicht klar. Und da war so, das waren die einzigen, denen ich das auch zugetraut habe, dass sie wirklich tatsächlich bei beiden auf jeden Fall Siegkandidatinnen sind, aber was dagegen gesprochen hat, war einfach diese schiere Anzahl der Rennen, die man absolvieren hätte müssen, um sowohl eben die 5 Rennen bei der Pro Series einzubringen, als auch die nötigen Rennen bei der T100 Tour einzubringen. Mhm. Und da war mein Gefühl, das wird niemand versuchen. Und jetzt ist es doch tatsächlich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wir können ja mal einmal kurz reingucken. Also die Dings, die bei der T100 Tour sind, ist im aktuellen dann Endranking Kate Worth, Julie Deron, Lucy Charles Barkley, Ashley Gentle, Jessica Learmonth, Ellie Salthaus, Georgia Taylor Brown, Taylor Nipp,
Lucy Byram und Holly Lawrence. Und bei der Ironman Pro Series, Cat Matthews, Solveig Lofsett, Lisa Perterer, Jackie Herring, Laura Jansen, Regan Holioki, Anne Reichmann, Daniel Lewis, Hannah Berry und Maya Storge-Nielsen. Und diese Hannah Berry, die hat mich noch fast meinen Punkt gekostet. Denn vor dem letzten Rennen in Katar war sie tatsächlich, meine ich, auf dem 10. Platz und wurde tatsächlich jetzt noch auf den 11. verdrängt von Holly Lawrence. Danke, Holly Lawrence. Sowieso tolle Saison, aber hier nochmal auch nochmal richtig Gas gegeben am Ende. Mir den Punkt gesichert, dass ich da recht behalten sollte. Und interessanterweise sind es dann tatsächlich ja ganz andere Namen, bei denen das hätte sein können. Hannah Berry, wie gesagt, ne, die eben in der Pro Series in die Top 10 gekommen ist. Und Lisa Perterer hat es auch quasi knapp am Ende noch verpasst. Sie ist 13. geworden dann jetzt in der T100 Tour. Wäre ja aber, oder war ja auch eine Kandidatin, ist Dritte geworden in der Pro Series. Das hätte durchaus sein können, dass mir eben diese Namen, an die ich damals nicht gedacht habe, ne? Das sind ja quasi, ja, Hannah Berry dahingehend, dass sie halt eben wirklich richtig, richtig gut geworden ist auf beiden Distanzen und wahnsinnig viele Rennen dann auch eben absolviert hat, weil sie auch so früh eingestiegen ist in die Saison. Ja, und Lisa Perterer im Prinzip genau das Gleiche, ne? Die ja in Singapur auf einmal da stand und gesagt hat, so, ich bin jetzt T100-Athletin und ich mache aber auch Langdistanz und ich bin überall am Start. Jetzt am Ende ist ihr dann so ein bisschen die Luft ausgegangen, so was die Ergebnisse angeht. Am Start war sie ja dann trotzdem. Ja, also, ich habe letztendlich recht behalten. Es war nicht mehr möglich, so erfolgreich auf beiden Hochzeiten zu tanzen, dass man in die Top 10 reinkommt. Klares Zeichen, dass sich der Sport verändert hat, dahingehend, dass es eben, ja, Zweiklassengesellschaft kann man nicht sagen, aber unterschiedliche Lager gibt. Was
sind wir da angekommen, wo wir immer Angst vor hatten, dass die Verhältnisse werden wie beim Boxen?
Wir sind auf jeden Fall, kann man so nicht mehr sagen, aber der Charakter hat sich natürlich stark verändert. Mhm. Also weil in den Anfangsjahren, als die Serie dann aufkam oder auch vorher, als es diese Open-Rennen gab bei der PTO, war es immer noch so, die stärksten Triathleten der Welt. Und da konnte man dann drüber diskutieren, wo kommen die her? Kommen die eher aus dem Kurzdistanzlager? Kommen die eher aus dem Langdistanzlager mit Kurzdistanz-Vergangenheit? Ich denke dann an solche Leute wie Christian Blumenfeld, Gustav Iden oder auch Alistair Brownlee, der ja immer auch vorne mit dabei war, auch wenn es dann häufig nicht geklappt hat. Jan Frodeno, damals auch ein PTO-Rennen gewonnen, Anne Haug und so weiter, ne, wo man gesagt hat, die sind auf jeden Fall auf beiden Distanzen konkurrenzfähig.
Ja.
Aber dann kam eben die Umstellung des Rennkalenders und dann kamen eben auch neue Namen dazu, die eben dieses Format zu einem anderen gemacht haben. Das Format ist gleich geblieben, immer noch 100 Kilometer, aber die Konkurrenz ist eine ganz andere geworden.
Ja.
Und es fällt mir schwerer zu sagen, das sind die besten Triathleten der Welt in der Pro Series oder das sind die besten Triathleten der Welt in der T100-Serie. Es sind einfach komplett unterschiedliche Dinge.
Ja.
Ja. Und dass man in dem einen erfolgreich ist, bedeutet nicht zwingend, dass man auch in dem anderen erfolgreich ist. Und bei manchen würden wir das sogar komplett ausschließen. Ja, es gibt durchaus auch Namen, wo wir sagen würden, so ja, auf der Langdistanz immer Siegkandidat, aber T100 keine Chance. Ja, und ich glaube, da hat sich schon hin entwickelt. Also man konkurriert dann doch mit einem gänzlich anderen Produkt, habe ich so den Eindruck. Also von daher nicht ganz so wie beim Boxen. Wir wollen beide quasi den Weltmeister in der gleichen Sache sozusagen stellen, sondern dann doch in sehr unterschiedlichen, naja, Formaten sowieso, aber auch irgendwie in ganz anderen Triathlon-Welten.
Ja, so kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Ne? Also ich frage mich natürlich mal, wie die Öffentlichkeit das sieht, ja. Und die Öffentlichkeit sieht, es ist ein Feld begrenzt auf 20 Namen, es ist eine Weltmeisterschaftsserie, ab Platz 6, 7 oder 8 kenne ich die Namen nicht mehr. Und dann wird es so ein bisschen kritisch, ja, sind es wirklich noch die Besten? Die allerbesten mögen vielleicht am Start sein, aber ich glaube, so dieses hochspannende Rennen, das hat man mal immer wieder gehabt, dass die Felder doch kompakt geblieben sind, aber man hat auch oft genug Rennen gehabt, wo dann auch die Namen im Vorfeld uninteressant waren und auch im Rennen nicht interessanter wurden, weil es sich doch wieder nur um die gleichen Leute gedreht hat.
Ja, das liegt natürlich auch so ein bisschen an einem Mann, über den wir gleich noch reden werden. Aber es ist tatsächlich so, also ich aus meiner Sicht als ja, Triathlon-Fan und der auch irgendwie verschiedene Formate gut findet, habe ich dann das schon immer mit Genuss geguckt und auch immer mit Spannung, weil es auch natürlich immer Rennen gab, wo noch ein bisschen was passiert ist. Eher bei den Frauen dann, dass es tatsächlich auch andere Konstellationen gab als bei den Männern. Bei den Männern war immer eher nur so die Frage, was passiert hinter der Spitze. Da kann das Format nichts für. Das liegt halt einfach an einem Ausnahmeathleten, ja, der da dieses Jahr vorne weggegangen ist.
Ja, wir haben jetzt größtenteils über die Frauen gesprochen. Wie sieht es bei den Männern aus?
Das ist eine gute Frage. Warte mal, das gucken wir mal nebenher.
Bevor du jetzt sagst, den Punkt bekommst du.
Müssen wir das natürlich überprüfen. Einen Moment. Ich glaube, da bin ich davon ausgegangen. Aber jetzt muss ich hier mal eben das Standing rausholen. Ich habe es tatsächlich nicht im Kopf, das stimmt. Men's Ranking. So, pass auf. Jetzt gucken wir. Also, dann haben wir es nämlich auch schon mal genannt. In der T100-Serie waren die Platzierungen Hayden Wild, Mika Not, Jelle Gaines, Morgan Pearson, Rico Bogen, Martin van Riel, Mathis Magiret, Samuel Dickinson, Juri Köhn und Gregory Barnaby.
Und da hast du völlig recht, von denen taucht keiner unter den Top 10 der Ironman Pro Series auf, die nämlich von den drei Norwegern dominiert wird. Christian Blumenfeld vor Kasper Storns und Christian Hohenhau, der ist kein Norweger, aber ein Skandinavier. Nick Thompson, Gustav Iden, da ist der dritte Norweger. Rudi van Berg, Jonas Schomburg, Henry Gösch, Leon Chevalier und Jonas Hoffmann. Keinen von denen hast du eben genannt.
Ganz genau.
Den Punkt gebe ich dir gerne.
Bin zwar natürlich ein bisschen kurz noch ins Schwitzen geraten, weil natürlich so Namen wie Gregory Barnaby letztes Jahr noch die Pro Series gewonnen haben. Ne? Und dann ist das natürlich manchmal, ja, da sind auch schon Kandidaten, wo es hätte sein können. Aber wie gesagt, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man in dem einen und in dem anderen Format erfolgreich sein kann. Jonas Schomburg hat das ja auch gezeigt zum Beispiel, dass er auch da bei der T100 auch mitmischen kann und so weiter. Aber du sammelst einfach nicht genügend Punkte am Ende, um in beiden eine Rolle zu spielen. So, ne? Dafür sind dann einfach viel zu viele Spezialisten, sage ich mal, da, die sich auf eine von den Serien spezialisiert haben und da dann wirklich ja die nötigen Resultate haben, auch noch Austauschresultate noch erzielt haben und so weiter. Und das geht sich einfach dann nicht mehr aus.
Ja.
Deswegen, aber ich meine, wenn man sich die Namen anhört, dann weißt du, was ich meine. Ne? Da kann man nicht sagen, die eine Serie ist besser als die andere. Es ist einfach was anderes. Also es ist einfach nur granatenstarke Athleten unterwegs.
Ja. So kann man es sagen. Im nächsten Jahr wird vieles anders, aber das gehört ins nächste Jahr.
Ganz genau. Da ist es dann wieder ganz anders. Da werden wir erstmal dann spekulieren, wie es in die Richtung geht.
Gut. Also halt mal fest, 1:1 nach der ersten Runde.
Tipptopp.
Und wir machen eine neue Runde Werbung. Als ich heute Morgen hier ins Büro kam, war hier schon Action. Ich hörte rhythmische Geräusche und sah unseren Kollegen Lars auf dem Laufband, auf dem Kicker Run, was wir seit einigen Wochen hier in der Redaktion stehen haben, um es auf Herz und Nieren zu testen. Und Lars wollte vor allem die Freerun-Funktion testen. Freerun bedeutet, dass sich das Laufbandtempo der Läufergeschwindigkeit anpasst. Ja? Und das hat er mir eindrucksvoll demonstriert. Das funktioniert nämlich über so eine Art Abstandssensor. Wenn Lars schneller läuft und weiter nach vorne läuft, dann wird das Laufband auch schneller. Das lässt es also nicht zu, dass es sich einholen lässt von Lars. Und umgekehrt genauso. Und dabei haben wir auch noch getestet. Er hatte Swift am Start, wie denn die Laufbandneigung in alle Richtungen auf die Topografie, die virtuelle Laufumgebung davor gibt, reagiert. Ja, also Dynamic Pacing nennt sich das Ganze. Also die Laufbandgeschwindigkeit passt sich automatisch an. Man muss keine Hebel drücken, irgendwas oder so. Das ist ein ganz smartes Tool. Es gibt die Geländesimulation und es gibt eine großartige Vernetzung in alle möglichen Richtungen. Sorry. In die hauseigene Wahoo-App natürlich, zu Strava, zu Swift, sodass man auch sein Umfeld am Training teilnehmen lassen kann. Ja, das Kicker Run, wir hatten es neulich auch im Adventskalender. Ich habe mich sehr gefreut, wie viele Leute da teilgenommen haben an der Verlosung. Das gibt es eben seit diesem Jahr auch hierzulande. Und alle Infos, die ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter wahoo.com. Schaut mal rein. Da findet ihr das Laufband Kicker Run. Das wird euch auch, ihr müsst das nirgendwo jetzt mit einem großen LKW abholen oder so, das wird euch nach Hause geliefert, dort aufgebaut und ist dann sofort einsatzbereit. Zeit für die dritte Prognose zur Saison. Ja.
Ja, nu.
1:1. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Taylor Nipp finisht den Ironman Hamburg als erste Frau unter 8 Stunden. Pustekuchen.
In der Tat, ja.
Ich bin mir sicher, wenn Taylor Nipp in Vollform beim Ironman Hamburg angetreten wäre, wäre es eng geworden. Es war eng, als es um Rekorde und so weiter ging, aber Taylor Nipp hat uns diesen Gefallen nicht getan. Ich habe ja früher mal behauptet, sie wird das in Rot machen. Dann lag es eigentlich auf der Hand, dass sie es in Hamburg machen wird, wegen der Ironman Pro Series. Aber wir haben ein großartiges Frauenrennen, eine tolle Ironman-Europameisterschaft gesehen, die aber dann auch europäisch bestimmt war, mit Laura Philipp als Siegerin in einem wahnsinnigen Duell mit Katrina Matthews und als Dritte dann, damals noch relativ unbekannt und fast unter ferner liefen. Ja, nicht wirklich, also wir haben schon das Potenzial erkannt.
Ja.
Solveig Løfseth aus Norwegen, aber eben keiner Taylor Nipp, also den Punkt kann ich mir nicht anziehen.
Nein.
Die 8-Stunden-Marke sind weiterhin fällig irgendwann, aber es ist im Jahr 25 noch nicht dazu gekommen.
Nee. Und es war ja auch tatsächlich, und da können wir uns dann auch nochmal zurückerinnern an dieses Wahnsinnsrennen in Hamburg. Da haben wir ja schon danach da gesessen und haben gesagt, so krass, wie knapp das war. Ne, das hat man nicht unbedingt kommen sehen, dass es so knapp werden würde. Das war schon beeindruckend. Und vor allen Dingen auch, da gehört ja dann immer so viel dazu, dann auch noch nachher mit diesem wahnsinnigen Regen, der da noch eingesetzt hat, dieses Laufduell. Das war schon. Ich würd fast sagen, eins der spannendsten Rennen. Wir haben natürlich wir sind richtig belohnt worden dieses Jahr. Sehr, sehr viele spannende Rennen gesehen. Aber Hamburg gehörte definitiv dazu. Und ich bin sehr gespannt, was das mit den Athletinnen macht, die dieses Jahr da an Start geht. Ob man sagt, okay, jetzt, das ist wirklich, wenn es da ein hochkarätiges Feld gibt und alles läuft, dann ist man sich dem bewusst. Und ich bin auch gespannt, was der Veranstalter macht, weil eigentlich muss es doch im Sinne von Ironman sein, zu sagen, wir haben hier eine Strecke, die sich offensichtlich dafür eignet, dieses Ziel zu erreichen. Da müssen wir vielleicht ein bisschen nachhelfen. Mal gucken. Also nachhelfen jetzt auf legale Weise. Also sprich, den Weg durch die Wechselzone ein bisschen erleichtern, eine Profi-Lane einbauen oder weiß was ich. Mhm. Es gäbe bestimmt noch irgendwelche Möglichkeiten zu sagen, diesen Zeitfresser-Wechselzone, den man dann hat in Hamburg, den vielleicht für die Pros sind ja nicht so viele, ne?
Ja.
Vielleicht ein bisschen anzupassen. Aber ich weiß nicht, ob das im Sinne von Ironman ist, keine Ahnung. Im Sinne der Profis wäre es bestimmt. Also ich glaube, und das so habe ich auch immer Laura Philipp auch verstanden, dass sie gesagt hat, so, wir haben da schon Bock drauf, quasi.
Ja,
ne?
Ja,
neue
ja.
Weltbestzeit, so richtig so eine Schallmauer zu durchbrechen, wäre doch cool, wenn uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen werden würde.
Ja, also Laura Philipp hat sich, was Hamburg betrifft, ein bisschen zurückhaltend geäußert auf der Selfish Night auf der Bühne. Da hat sie nämlich unter Applaus gesagt, dass sie es ja eigentlich schon ganz schön fände, wenn das weiter wechseln würde, die Geschlechter zwischen Frankfurt und Hamburg, weil sie so gerne auch mal Frankfurt gewinnen würde. Das hat sie nämlich noch nicht geschafft. Weißt du, wer alle großen Rennen in Deutschland gewonnen hat? Hamburg, Frankfurt, Rot und Allgäu? Eine Frau.
Hamburg. Daniela Bleimi.
Richtig, genau.
Ja. Krass, ja. Ja, ja.
Ja, das ist die einzige. Ne?
Und wieder, ja, die hat alles sich in den Titel reingeschrieben.
Ja.
Hawaii war das, wo sie noch so, ne, da war noch mehr, also das hat sie auch immer gesagt, so, ne, immer gefühlt. Noch nicht so das Potenzial so ganz ausgeschöpft. Ich hoffe, ich lege da jetzt nichts Falsches im Mund. Hatte auch Rennen, mit denen sie dann zufrieden war, so, ne? Aber interessant. Da steht ja quasi das nächste Comeback ins Haus.
Natürlich, genau. Nach dem dritten Kind dann.
Sehr
aber
coole Geschichte.
Zurück zu Hamburg und zu Taylor Nipp. Also Laura Philipp hat schon so angedeutet, sie würde da gerne starten, fände es aber schöner, wenn sie das in Frankfurt tun könnte bei der Europameisterschaft. Solveig Løfseth hat gesagt, Hamburg, tolle Erinnerung, ich komme wieder.
Ja.
Ja, also das ist schon mal toll. Wobei Solveig Løfseth, Hamburg dritter Platz, es war die erste Langdistanz und dann Hawaii gewonnen. Morgen erscheint unsere neue Ausgabe Triathlon 237. 36. Mit einer großen Geschichte über Solveig Lofset, die, ja, wir haben sie da durchaus gefragt, hadert sie mit Hawaii, weil sie in Anführungszeichen nur gewonnen hat, weil zwei andere ausgestiegen sind. Und damit sind wir wieder bei Taylor Nipp. Also, warum ich das auf Hamburg bezogen habe, war einfach, wir wussten, die ist falsch schnell. Und für mich sah es zu Saisonbeginn so aus, als sei sie das Maß aller Dinge. Eine Frau, die so überragend ist, wenn sie ihre Entwicklung weitergeht, dass sie nicht zu schlagen ist. Und wenn dann diese Leistungsfähigkeit mit einer schnellen Strecke zustande kommt, dann fallen die 8 Stunden. Und das war natürlich ein bisschen gepokert, diese Aussage. Wir wissen, es ist nicht eingetreten. Ja, aber Taylor Nipp, am Ende redet die Triathlon-Welt nur noch über ihren Fast-Sieg auf Hawaii. Es fehlte nur so wenig.
Das können an dem Tag aber ganz schön viele von sich sagen. Eben alle außer Solveig Lofset letztendlich, die dann noch vorne mit dabei sind. Cat Matthews, glaube ich, schüttelt immer noch den Kopf, dass es dann am Ende ja wirklich nur Sekunden waren, die sie hinter Solveig Lofset ins Ziel gekommen ist. Ja, und an das Drama zwischen Lucy Charles-Barclay und Taylor Nipp erinnern wir uns natürlich noch. Auch die haben sich beide in der Position befunden. Ich will jetzt nicht sagen, sie haben sich schon als Siegerin gesehen. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass so naiv ist man auf Hawaii nicht, dass man denkt, wenn man noch das Energy Lab vor sich hat, dass man denkt, irgendwie so, das Ding habe ich im Sack. Aber die sich auf dem richtigen Weg sahen, das Ding nach Hause zu holen, bis es dann eben nicht mehr funktionierte. Und das ist schon nach wie vor immer noch eine sehr, sehr, sehr verrückte Geschichte, wie das abgelaufen ist. Aber so ist es halt dann manchmal. Und man muss dann natürlich auch zum richtigen Moment dann da sein, um seine Chance nutzen zu können. Wenn ich das verpennt habe und zwischenzeitlich nicht mehr alles aus mir rausgeholt habe und zu weit weg bin, dann bringt es mir nichts mehr. Dann ist es, ist es am Ende die verpasste Chance, über die man sich viel mehr ärgern muss.
Ja.
Und das wird super spannend für die nächste Saison, wer sich da für das große Hawaii-Comeback in Stellung bringt und was die frühen Rennen sind, die Quali-Rennen, ne, wo man sich zeigen will, damit man eine ruhige Saison hat, damit man die Pro-Series nicht aus den Augen verliert, denn der Scheck, der winkt halt, ne, und das ist schon auch nach wie vor beachtlich.
Ja.
Das ist was sich lohnt zu verfolgen.
Ja, absolut. Also wir feiern ja intern schon den Ironman Hawaii 2026 als die Rückkehr. Ja, es wird ein großartiges Hawaii, alle wieder an einem Platz in einem Rennen kämpfen um die Weltmeistertitel im Ironman. Wir freuen uns sehr drauf. Kleiner Spoiler, das bedeutet auch die Rückkehr des Hawaii Specials, schon mal angekündigt.
Yep.
Ne? Jetzt das Abo bestellen, tri-mag.de/plus. Auch zum Verschenken zu Weihnachten, wer es noch kurzfristig haben wollte. Spoiler zu Ende. aber wir freuen uns darauf im nächsten Jahr. Denn dieses Jahr, wenn wir ehrlich sind, wenn wir auf Hawaii zurückblicken, für den Sport war es gut, dass das Rennen so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Denn es gab eine Menge zu berichten hinterher. Denn ansonsten so im Rückblick auf 25 Hawaiis, die ich erlebt habe, war es doch ein bisschen ruhig.
Ah, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe ja gedacht, und da kommen wir dann auch gleich über Namen, die wir gleich auch noch diskutieren, letztendlich, dass mal angenommen, wenn es Lucy Charles-Barclay gelungen wäre, Ironman-Weltmeisterin zu werden und die 73-WM zu gewinnen und dann jetzt noch den T100-Titel abzuräumen, und es war wirklich sehr knapp davor, dass das hätte passieren können. Was wäre das für eine verrückte Geschichte gewesen?
Absolut.
Ne? Dann wäre sie die alle Lügen straft, inklusive mir. Man kann nicht überall erfolgreich sein und so weiter. Und das nach so einer schweren Zeit, die sie hatte, das hat sie dann auch immer wieder, auch zu Recht, auch immer noch mal wieder erzählt, finde ich, dass man das, was im Bewusstsein ist, das hatte ja Gründe, warum sie dann auch lange weg war, warum sie krankheitsanfällig war und so weiter. Und sie hatte selber von sich gesagt, dass sie so ein bisschen naiv war. Sie hat gedacht, okay, Problem erkannt mit ihrer Zöliakie, heißt es, glaube ich, ne, die Gluten wirklich Unverträglichkeit, nicht nur
die eingebildete, sondern die echte
Krankheit. Und er hat gesagt, Problem erkannt, ab jetzt bin ich wieder gesund. Das war nicht so. Es hat fast ein Jahr gedauert, um das in den Griff zu bekommen. Und auch sie hat diese absurd lange Saison absolvieren müssen, von Anfang April eben bis Mitte Dezember. Und Ja, ist nicht ganz so gekommen. Ein Weltmeistertitel ist dabei rausgesprungen, die anderen waren sehr, sehr knapp. Mhm. Aber von daher finde ich schon, dass auch eben dieses Hawaii-Ergebnis, egal wie es ausgegangen wäre, ja, der Frauensport bietet gerade wahnsinnige Geschichten.
Absolut. Damit bleibt es beim 1:1 und für dich die Chance, den Führungstreffer zu erzielen. Wollen wir mal gucken, ob es dir gelungen ist. Wir sind bei These 4 deiner zweiten.
Ein Hotshot holt sich einen T100-Titel.
Ja.
Ja.
Nicht nur einer sogar. So. Ich war sehr vorsichtig beim Formulieren dieser These und habe es bewusst offen gehalten. Ein Hotshot kann halt ein Mann oder eine Frau sein. Ich habe es damals nicht für ganz wahrscheinlich gehalten, dass es ein Mann und eine Frau wird, ne? Weil gerade bei den Frauen dann das schon doch der andere Name, Lucy Charles Barclay zum Beispiel, Taylor Nipp, mit in der Verlosung war, wo man nicht wusste, wo geht da bei denen die Reise hin, ne? Wie werden die abschneiden dieses Jahr? Vor denen hatte ich Angst. Da habe ich gesagt, bei den Frauen weiß ich noch nicht so genau. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass die männlichen Hotshots aufräumen in der T100 und genauso ist es gekommen. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, die Namen waren Vincent Louis, Leo Berger, Morgan Pearson und Hayden Wild. Und bei den Frauen Taylor Spivey, Jess Learmonth, Laura Madsen, die dann schon sehr früh ausgefallen ist und eben besagte Kate Woff, von der wenige, glaube ich, gedacht haben, dass sie diejenige ist, die die Favoritin sein wird von diesen Namen und die sich dann am Ende tatsächlich auch den Titel holt. Ja, aber in diesem Fall war es natürlich Hayden Wild, auf den ich so ein bisschen geschielt habe, auch auf Morgan Pearson, der dann aber natürlich die Verletzung hatte Anfang der Saison, dadurch ein bisschen rausgeworfen wurde und erst jetzt wieder ganz zum Schluss in den letzten beiden Rennen wirklich gezeigt hat, jawohl, ich bin ein Kandidat, der auch auf diesem Format ganz vorne mit dabei sein kann, denn ich bin der hier quasi der Einzige, der Hayden Wild vor ein Laufduell stellen könnte. Ist nicht dazu gekommen letztendlich, aus verschiedenen Gründen, auch in der, in Anführungszeichen, Schwäche im Radfahren, aber auch da hat sich Morgan Pearson klar verbessert. Hayden Wild hat es gemacht, wir wissen es alle, perfekten Score abgeliefert. Bis auf das Zähldebakel von Dubai, wo er aber auch der überragende Athlet war, hat er einfach mal gezeigt, wie man die T100-Distanz angehen kann und hat einfach den perfekten Score eingebracht. Einfach unschlagbar. Und das Ganze in einer Art und Weise, die so dominant war, dass ich die These aufstellen würde, der hat sich nicht mal angestrengt. Er war in keinem Rennen gefordert. Und das bei Namen, ja, wie Rico Bogen, der auch übrigens, da würde ich fast so einen halben Punkt noch mit einlegen. Ich habe auch fallen lassen, dass es den ersten T100-Sieg eines Deutschen geben wird. Den hat es gegeben durch Rico Bogen. Aber Jelle Gehns, der jetzt gerade wieder bei der 73-WM gezeigt hat, dass er in der Lage ist, einen Christian Blumenfeld abzustellen. Ja? Dem dieser Titelgewinn in einer fantastischen Art und Weise gelungen ist. Maarten van Riel, der das Maß der Dinge war. Die alle haben keine Rolle mehr gespielt. Ja, die konnten sich, das war best of the rest. Das muss man tatsächlich so sagen.
So was.
Hayden Wild hat das Rennen so an sich gerissen, dass er das Ding nach Hause gejoggt ist. Und ich habe es gestern, wir haben gestern darüber in unserem YouTube-Format Triathlon TV darüber gesprochen. Er hat im Ziel tatsächlich, als er darauf angesprochen wurde, im Vorjahr hätte Maarten van Riel gesagt, er wünscht sich Hayden Wild als Konkurrenz, wen er sich wünschen würde. Und da hat er gesagt so, naja, also so Jungs wie Alex Yee oder Matt Hauser oder hat noch ein paar andere aufgezählt. Also das Creme de la Kurzdistanz, die würde er sich wünschen, damit das zur Herausforderung, ein bisschen mehr zur Herausforderung wird, das ganze Ding. Und das ist so ein Schlag ins Gesicht für ehemalige Weltmeister, für 73-Weltmeister, die dekorierte Athleten, wo er einfach sagt so, naja, sorry, aber wo ist die Herausforderung? Ja. Das zeigt, wie krass überlegen Hayden Wild dieses Jahr war und das wird super spannend zu sehen, ob sich das ändert. Wer sind die Namen, die ihm da gefährlich werden können?
Ja.
Das sind wirklich die großen Fragen, die man sich, um die man sich in der Zukunft kümmern muss. Ja, und der andere Name eben nochmal, Kate Woff, absolute Überraschung für mich.
sowohl beim ersten Rennen in Singapur, als sie selber glauben konnte, dass sie diejenige ist, die da vorne als Erste landet, bei diesem unfassbaren Hitzerennen, wo alle, nicht alle, aber viele weggeklappt sind und sie da aufgetaucht ist auf einmal, so, ich kann es nicht fassen, ich habe gewonnen, dann eine wahnsinnig gute Saison hingelegt hat, richtig viele Podiumsplatzierungen, zweite Plätze, einen dritten Platz dabei, dann aber auch nochmal Siege dabei und jetzt eben beim Finale, wo es drauf ankam, wenn du gewinnst, bist du Weltmeisterin. Das war klar, ne? Und dass ihr das da gelungen ist, hätte ich wieder nicht mit gerechnet. Ich habe Lucy Charles Barclay vorne gesehen. Ich habe gedacht, die lässt sich das jetzt nicht nehmen als 73-Weltmeisterin. Die ist aber auch, wie man hört, krank geworden in der Woche davor. Hat das aber nicht als Ausrede genutzt. Sie hat einfach gesagt, so, ja, der Tank war einfach jetzt am Ende auch mal leer. Und bei Kate Woffer dann wirklich erst nach der Ziellinie leer. Da hat sie den Tank komplett leer gemacht, hat sich übergeben und hat sich unfassbar gefreut, dass sie dieses Rennen, was nochmal ganz, 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 ganz schwer war für sie, da ins Ziel gebracht hat. Ja, sie ist tatsächlich Weltmeisterin geworden. Also für mich eine der größten Überraschungen dieses Jahr.
Ja. Hayden Wild, wohin geht die Reise bei ihm? Also ich glaube, der würde gerne die Geschichte beschleunigen. Ein Ziel der T100 oder der PTO jetzt im Zusammenschluss mit World Triathlon ist ja, das 100-Kilometer-Format auch in das Programm der Olympischen Spiele zu bekommen. Ob das realistisch ist und so, können wir uns an anderer Stelle mal drüber unterhalten. Da ist er momentan das Maß aller Dinge. Das wird auf jeden Fall nicht für LA passieren in 2,5 Jahren, sondern sicher noch länger dauern. Dann vielleicht in Australien, in Brisbane, an der Gold Coast. Wir haben es ja oft genug gesehen. Dann gehen die Jungs und Mädels auf die längeren Distanzen, um mal was anderes auszuprobieren und sagen, okay, dann komme ich aber zurück und starte auf der Kurzdistanz genauso durch wie damals und werde da auf jeden Fall Weltmeister, Olympiasieger und so weiter. Ist oft genug nicht geglückt. Hayden Wild war ja richtig, richtig gut, auch in super kurzen Formaten. Der war ja hier Weltmeister in Hamburg bei dieser Eliminator-WM.
Ja. Yeah.
Super Sprint, ein Format, was man schon fast wieder vergessen hat, wo man ja damals spekuliert hat, das ist die Zukunft, die olympische Zukunft, weil das spektakulär ist, weil das kurz ist. Jetzt redet der Triathlon Weltverband über Fitness Racing. Wir nennen es mal High Rocks.
I don't know.
Und T100 bei Olympia. Wir werden sehen, wohin die Geschichte geht. Aber das wird jetzt spannend, was Hayden Wild dann macht, weil ich prognostiziere mal, wir werden ihn nächstes Jahr nicht im Kampf um den Titel auf Kona, auf Hawaii sehen. Das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben auf Kona gesagt.
Ja, siehst du, Frank, das kann passieren. Aber so geht es einem mit einem durch. Ich bin ja froh, dass ich immer nicht mehr auf Nizza sagen muss. Der Versprecher ist jetzt rum. Zu Hayden Wild. Interessanterweise hat er ja auch diese Saison so gestartet, dass er gesagt hat, er will in der WTCS auftrumpfen und er will in der T100 auftrumpfen. Und genauso hat er es am Anfang dann auch gemacht, hat den Saisonauftakt in Abu Dhabi gewonnen. Wahnsinnig souveräne Art und Weise. Schon da hat man gesagt, so, wow, okay, der geht's jetzt richtig an. Nach dem ja eher, kann man nicht sagen enttäuschenden Jahr, aber nach dem diesem knapp verlorenen Olympiatitel, nach dem knapp verlorenen 73-Titel, wo es sehr, sehr gut aussah für ihn und dann am Ende es doch ganz knapp nicht gereicht hat, ist er jetzt eben sehr souverän in die Saison gestartet, hat dann Singapur gewonnen und dann erinnern wir uns, dann kam der Crash, nachdem er noch diese Fabelzeit über 10 Kilometer hingelegt hat, 27 hoch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und dann eben ausfiel. Und eigentlich hat man gedacht, die Saison ist rum, das ist vorbei. Da kann man vielleicht am Ende nochmal wieder einsteigen, aber kann man da konkurrenzfähig sein? Ich habe da nicht dran geglaubt. Im August kam er zurück, hat die T100 in London gewonnen, hat sie in der French Riviera gewonnen, da hat man gesehen, okay, er ist wieder da. Und dann hat er versucht ja auch eben dieses Doppelspiel wieder einzusteigen, hat gesagt, ich mache jetzt einfach alles, ne? Ich bin ausgeruht. Aber in der WCTCS hat es dann nicht ganz so geklappt. 11. Platz, 17. Platz, dann in Wollongong DNF. Das war noch nicht so weit, weil einfach eben seine Schwimmfähigkeit nicht gereicht hat, um mit den ganz, 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 ganz Schnellen dabei zu sein. Für die T100 hat es immerhin so weit gereicht, dass er den Abstand so kurz halten konnte, dass er ihn dann eben ohne Windschatten locker wieder auffahren konnte, ne? Und in der Tat muss man sagen, locker. Also irgendwann war er dann dran, nach vorne, Rennen kontrollieren, weiter. Da ist das gelungen. Und was jetzt interessant ist, finde ich auch, hat er im Zielinterview so fallen lassen, wie es jetzt für ihn weitergeht. Und da hat er tatsächlich gesagt, so, naja, ich mache jetzt ein paar Tage Urlaub, dann geht's nach Neuseeland und dann, Februar, Abu Dhabi, Singapur, same, same, ne? Ich bin wieder da dabei. Von daher können wir, glaube ich, bei ihm tatsächlich genau damit rechnen, dass er eben in diesen beiden Serien das versucht, das Maß aller Dinge zu sein.
Ja. Teilweise auch mit Rennen an gleichen Wochenenden. Ne? Also das haben wir auch schon erlebt.
Ja, also das wird, genau, das wird dann auch spannend. Eben, das ist noch sehr Zukunftsmusik. Wer sind denn dann überhaupt die Athleten, die wo auf welchen Distanzen starten? Ne? Und wir sehen natürlich jetzt dann eben auch die Leute, die hier, die beides versuchen, WTCS. Und da ist dann eben die Frage, wenn es dann jetzt um Olympiapunkte geht und so weiter. Ne? Wer startet dann überhaupt auf welchem Format? Das wird noch wirklich spannend, wie man sich das vorstellt. Aber ja, das werden wir natürlich alles beobachten. Stand jetzt, Hayden Wild, Maß aller Dinge. Punkt für mich.
Punkt für dich, 2-1. Damit hast du dir auch verdient, den nächsten Werbeblock einzusprechen.
Das mache ich doch gerne, denn es geht um Feels Like. Ich bin sehr, sehr, sehr aktiver Feels Like-Nutzer. Verschiedene Produkte zur Regeneration und so weiter. Aber heute soll es um den Activation-Komplex gehen, das neue Produkt von Feels Like. Und da habe ich auch, als ich den schon in der Testphase in Rot, habe ich den schon mal in die Hand gekriegt im Sommer. Habe gesagt, hier mal ausprobieren und so weiter. Habe dann so im Sommer gedacht, weiß ich noch nicht so, bin ich noch hinterher ein Activation-Komplex, was quasi ja, Wärme erzeugt und so weiter. Und dann habe ich es aber ausprobiert und tatsächlich jetzt vor allen Dingen auch in diesen Wintermonaten, wenn es dann kühler wird und so weiter, dann kommt der Activation-Komplex richtig zum Einsatz. Und da muss man sagen, was ist das? Also, das ist so ein Roll-On, kann man sich vorstellen wie so ein Deo-Roller. Es ist im Prinzip dasselbe. Den schmiert man sich auf die Beine, auf die Muskeln, auf die Oberschenkel, 5 Minuten, bevor es losgehen soll vom Training. Und es ist wirklich verblüffend. Es ist tatsächlich so, dass man, wenn man dann losläuft, sich vorm Start weg besser aufgewärmt fühlt, als man das ohne machen würde. Natürlich hat man trotzdem immer noch sein Einlaufen und so weiter, aber man startet besser vorbereitet in die Einheit und hat eben nicht dieses, oh, das alles ist irgendwie schwerfällig am Anfang und so weiter. Da setzt der Activation-Komplex an und es ist eben, wie immer bei Feels Like, 100% Wirkstoff drin. Das heißt, 0% Chance für irgendwas, was da nicht reingehört und was irgendwie Füllstoff ist. Und diese 100% Wirkstoffe setzen sich aus tatsächlich 34 Wirkstoffen zusammen, die eben helfen, dass diese Wirkung des Activation-Komplex wirklich unter die Haut geht. Anders als bei Wärmecremes zum Beispiel, wo dann, ja, es wird dann einfach heiß oben an der Oberfläche. Der Activation-Komplex sorgt tatsächlich für eine bessere Durchblutung der Muskulatur, bessere Muskelansteuerung. Und das führt eben dazu, weniger Verletzungsrisiko und man ist einfach bereiter für die Einheit. Ich habe das mit Freude ausprobiert und ja, wer bin ich, euch das zu empfehlen? Ihr könnt euch auch von richtig guten Leuten das empfehlen lassen aus dem Profisport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft nutzt das, der FC Bayern München nutzt das, der ruhmreiche Rekordmeister. Unendlich viele Marathonläufer, Triathleten nutzen das, Henrik und Esther Pfeiffer zum Beispiel oder auch Patrick Lange. Ja, also die alle sind am Start mit den Feels Like Produkten und wir können euch empfehlen, das solltet ihr auch mal ausprobieren und da haben wir natürlich, wir sind hier im Podcast, auch einen Code für euch, damit ihr ein bisschen was sparen könnt. Mit dem Code CL10, also CL10, bekommt ihr 10% Rabatt, wenn ihr auf feelslike.sport, www.feelslike.sport geht und da mit dem Rabattcode zuschlagt, den findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr euch den Activation-Komplex bestellen. Übrigens komplett risikofrei. 100 Tage Geld-Zurück-Garantie gibt es. Solltet ihr nicht so überzeugt sein wie ich, dann könnt ihr euer Geld zurückbekommen. Es besteht also überhaupt gar kein Risiko, das auszuprobieren. Der Code ist CL10. Die Seite ist feelslike.sport und das Ganze findet ihr in den Shownotes.
Habe ich daraus gehört, du bist Bayern-Fan?
Ja, ich weiß. Habe ich das fallen lassen? Ja, klar, natürlich. Schon immer. Seit vielen, vielen Jahrzehnten.
Wollen wir mal gucken, ob die Überlegenheit des FC Bayern auch hier in unserer Auflösung unserer Thesen weiter besteht. Es steht 2-1 für dich. Ich bin wieder dran. Gelingt mir jetzt vielleicht der Ausgleichstreffer? Hören wir doch mal rein. Ich behaupte in meiner nächsten These, und das ist dann auch schon die 5. sind wir bei der Halbzeit, dass Patrick Lange der letzte Ironman-Weltmeister von Nizza wird. Ja, es bleibt beim 2-1 für dich.
Nö. nee, war tatsächlich nicht so.
Nee.
Ja,
Wir haben viel darüber diskutiert. Im Vorfeld war es wieder mal eine schwierige Saison. Ne? Im Jahr davor hat uns Patrick Lange gezeigt, auf Hawaii ist das alles anders. Da kann auch nach einer relativ verkorksten Saison der WM-Titel dabei rausspringen. Und zwar in einer souveränen Weise, wie wir das selten gesehen haben.
Ja.
Ja? Nizza sah anders aus dieses Jahr. Und das stellt ja quasi schon automatisch die Frage, Was heißt das für die Zukunft sozusagen? Ne? Wie geht's weiter mit Patrick Lange?
Nizza war ja nur ein Rennen. Ich muss gleich nochmal eine These von mir einspielen, die sich auch um Patrick Lange dreht.
Ja, ich glaube, ich komme da auch nochmal.
Ja, aber ja, das ist die große Frage, wie geht's weiter? Die Saison 25 ist abgehakt, aber wir wissen, Hawaii 26, die gesamte Saison 26, es wird nicht einfacher. Denn mein Bauchgefühl sagt, bei aller großen Sympathie für Patrick Lange, ist, dass die Post inzwischen woanders abgeht und dass es noch ungleich schwerer wird, wieder aufzuschließen.
Aber das haben wir alles schon mal gesagt. Das haben wir alles schon mal gesagt und uns wurde unsere Worte so wieder zurückgestopft.
Ich würde mich freuen,
dass wir sie wieder.
Ich würde mich freuen.
Ja. Also es war verrückt, wie deswegen tue ich mich auch mal so schwer mittlerweile damit. Aber ich weiß natürlich, was du meinst und ich bin da ja auch oder ich gehe da ja auch mit zum Teil oder in diesem Jahr auch. Ich weiß gar nicht. Ja, war auch ne. Ich habe ihn nicht getippt. Nein, ich glaube, ich habe nicht getippt. Kurz, also als es drauf ankam. es ist genau wie du sagst, es ist natürlich wieder ein Jahr weiter, es wird nicht einfacher, die Konkurrenz, wissen wir noch nicht, wie sie sich zusammensetzt, aber plötzlich waren da in diesem Jahr auf einmal wieder so Namen, die auf einmal aus dem Stand Titelfavoriten wurden, wie Martin van Riel, der dann verletzt war und vielleicht deswegen ein bisschen rausgefallen ist. Wie Jonas Schomburg, der gesagt hat, huhu, hier bin ich mache einfach alles jetzt und bin überall gut.
Wie ein Finn Große-Friese, der auf einmal der allerschnellste Deutsche aller Zeiten auf der Langdistanz ist. Das geht so ein bisschen fast unter in der Saisonnachbetrachtung. Der hat zwei große Rennen gewonnen in Klagenfurt und Kopenhagen, hier in der Nachbarschaft beides. Also, ja.
Ja, das ist dann immer, wenn man dann genau auf die Zeiten gucken muss, ne? Und die waren dann natürlich beeindruckend, von daher gebührte ihm dieser Respekt. Es ist dann immer aber, wenn die ganz großen Namen nicht da sind, gerät das immer so ein bisschen aus dem Blick. Ja.
Ja.
Und ja, die Saison von Patrick Lange, man muss sagen, ich glaube, man muss es sagen, es war vielleicht seine oder eine der schwächsten Saisons, die er als Profi hatte.
Muss man leider so sehen, ja.
Ja, also die Anfangsjahre waren natürlich auch nicht, bis es dann 2016 wirklich zum Durchstarten kam und 2019 war auch ein schwieriges Jahr. Ja, also es ging auf und ab, aber dann gab es immer mal wieder Siege. Es gab entweder zwischendrin oder dann zum Ende der Saison immer noch mal wieder Achtungserfolge oder mehr als Achtungserfolge, sondern wirklich, so mal gesagt, also huch, sein Sieg in Tulsa und in Rot in 21, in 22, dann wo er ganz am Ende der Saison noch den Ironman Israel gewonnen hat, wo er diese Fabellaufleistung hingelegt hat. 23 mit vielen zweiten Plätzen, ne? Dann eben auch eben in Nizza, Vize-Weltmeister, das ist ja nicht nichts, ne? Und dann eben, 24, Texas gewonnen, nachträglich, wie wir wissen, und dann eben dieser große, große Triumph auf Hawaii, wo man gesagt hat, so, okay, er hat uns Lügen gestraft und da waren sie alle, er hat sie alle rasiert den Tag. Ja, es ist sein Ding und das war eben dieses Jahr von Anfang an nicht möglich.
Ja.
Kein Texas für ihn, musste er absagen, Oceanside, große Enttäuschung, Frankfurt nicht funktioniert. Dann in Nizza immerhin noch in die Top 10 gekämpft nach einem wirklich schweren Tag. Ne? Und dann wieder mit einer tollen Leistung eigentlich. Aber das war dann eben Top 10. Und da steht dann eben das große Fragezeichen, kann man da einen Haken dran machen und kann man jetzt, wo das Karriereende ja naht, da hat er ja nun auch dann oft genug jetzt auch gesagt, irgendwie, dass es nicht nur noch Spekulation ist. Kann er da nochmal oben drauflegen?
Das ist so meine große Hoffnung für ihn, dass er mit dieser klaren Fokussierung auf wenige Rennen, die es noch zu gestalten gilt, dass ihm das nochmal den Push gibt, da wirklich ganz oben mitzuspielen. Ja, er muss sich für Hawaii qualifizieren. irgendwo im Laufe der Saison? Ich weiß nicht, hat er schon gesagt? Ich glaube noch nicht. Ich meine, er ist ja eigentlich immer so ein Texas-Starter.
Ja.
Ja, also er hat mit Frankfurt, glaube ich, abgeschlossen.
Das hat er zumindest gesagt, ja.
Dieses Jahr geht es um die Hawaii-Quali, dann geht es um Hawaii und dann gibt es noch den großen Abschiedskampf. Ob es ein Kampf wird oder eine Show in Rot, ja. 2027 und dann ist die Karriere beendet. Eine großartige Karriere. 3 Hawaii-Siege bisher. Er ist der Einzige, der noch den 4. jetzt einsacken kann. Alle anderen, die schon Hawaii gewonnen haben aus deutscher Sicht, ja. Sind da raus und da sind wir sehr gespannt. Aber wir können gleich noch weiter über Patrick Lange reden. 2-1 bleibt es für dich und damit die Chance groß, dass du deine Führung ausbaust mit deiner dritten These aus dem Frühjahr.
Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage nämlich, Patrick Lange und Laura Philipp verteidigen ihre WM-Titel. Ja, nö.
Teil 1 abgehakt?
Auf jeden Fall, genau. Und der Gedanke war einfach damals, zu dem Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, wir haben jetzt so souverän von beiden vor Augen geführt, wie sehr sie in der Lage sind, Weltmeister zu werden, dass es wenige Wochen quasi danach keinen Grund daran gibt zu zweifeln, dass ihnen das nochmal gelingt. Unabhängig von dem, was vielleicht sonst noch so kommt. Und möglicherweise. Ich habe damals gedacht, so, wer bin ich denn, das jetzt in Frage zu stellen und zu sagen, ja gut, das ist euch jetzt einmal gelungen, aber ich glaube nicht, dass das nochmal passiert.
Mhm.
Deswegen habe ich gedacht, ist das auf jeden Fall zum Saisonbeginn auf jeden Fall eine gute Ausgangsposition, weil auch beide hungrig sind und beide gesagt haben, ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Und es wäre ja auch bei beiden möglich gewesen. Also Laura Philipp durchaus ja im Jahr Fantastisches gezeigt. Wir haben vorhin schon über Hamburg geredet, in Rot auch sehr souverän. Ja, aber es kam anders. Am Ende waren es dann doch andere, die bei der WM letztendlich und ja, da, auch absehbar irgendwie auch eine Rolle gespielt haben. Auch hier könnte man jetzt wieder die Frage stellen, was heißt das fürs nächste Jahr?
Was heißt das
fürs nächste Jahr? Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht.
Es ist genau das Gleiche, was wir vorhin über Patrick Lange gesagt haben. Ja, jetzt wäre ich tatsächlich, würde mich ganz, ganz schwer tun, jetzt eine Prognose zu geben, wer ist tatsächlich die Nummer 1 und weil das einfach so eng war. Wir haben es ja am Anfang angeschnitten. Taylor Knipp war da, Lucy Charles Barkley war da, Cat Matthews war da, Laura Philipp war den Tag nicht so da, aber wir wissen, dass sie es drauf hat.
Ja.
Solveig Lovset ist jetzt die Weltmeisterin, die hat noch ganz viel Spielraum, Erfahrung zu sammeln. Ne? Und jetzt kann sie es auch. Ne? Sie ist die Einzige, die qualifiziert ist. Mal gespannt, wie ihr Rennkalender dann aussieht. Was sie machen will, wie sie diese Bürde der Weltmeisterin, wie das auf ihr lastet. Ich glaube schon tatsächlich, dass das für Laura Philipp dann im Laufe diesen Jahres schon sehr viel war, weil es einfach in Deutschland die Aufmerksamkeit, so ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen, wie groß die Aufmerksamkeit in Norwegen ist, aber international wird sie sicherlich nicht so groß sein, wie sie zum Beispiel auch bei einer Lucy Charles Barkley wäre, die sehr aktiv ist auf Social Media, riesen YouTube-Kanal hat, große Sponsoren, ne, die da bedient werden wollen und so weiter. Das wird sich zeigen. Also Fakt ist jetzt schon, mit den Namen, die dazukommen und mit denen, die sich letztes Jahr gebattelt haben, wird es einfach nochmal viel interessanter, viel schwerer vorauszusagen. Das ist das, was ich vorhin meinte, der Frauensport hat sich so krass entwickelt, das ist einfach, war früher auch, es gab früher auch Top-Leistungen, die auch über den von allen anderen standen, ne? Daniela Rief, Chrissy Wellington und so weiter und dann die anderen musst du alle erzählen aus der Vergangenheit, Natascha Bartmann, wer auch immer, egal, wir brauchen nicht die ganze Historie, ihr wisst Bescheid, aber es ist so dicht geworden, dass ist unfassbar spannend, was dabei rauskommt diese Saison.
Absolut. Also, es bleibt beim 2-1 für dich. Ich bin wieder dran. Die erneute Chance zum Ausgleichstreffer. Hören wir mal rein. Anne Haug verabschiedet sich mit einem Hawaii-Sieg vom Profisport.
Du hättest einfach Anne Haug verabschiedet sich und dann auf Stopp drücken können.
Ja.
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 Immer noch sehr, sehr tragisch, finde ich.
Der Wille ist gebrochen.
Ja. Und ich weiß noch ganz genau, wie du damals auch gesagt hast, du hältst es eben auch eben für möglich, dass das gar nicht vorher diskutiert wird, sondern dass sie eben Hawaii gewinnt und dass es dann, ja, das heißt im Ziel, das war's.
Ja.
Spontan, ja. Es fühlt sich gerade so an, ich hab's hinter mir.
Es fühlte sich schon vorher so an. Der Wille ist gebrochen, war ihr großes Statement.
Krass, ja.
Weil sie festgestellt hat, beim Ironman Vittoria Gasteiz war es. Nein, fangen wir ein bisschen vorher an. Sie hatte eigentlich vor, zu validieren. Sie musste validieren beim Ironman Lanzarote. Musste sie validieren oder musste sie sich qualifizieren? So schnell geht Triathlon-Geschichte. Auf jeden Fall wollte sie die Quali für den Ironman Hawaii, den Startplatz auf Hawaii, klar machen beim Ironman Lanzarote. Und wir wissen, wenn Anna Haug antritt, dann will sie das Rennen auch gewinnen. Von daher wäre es kein Unterschied gewesen. Das ging nicht. Sie hatte ein Augenproblem, was sie schon länger beschäftigt hatte, wo sie dann gesagt hat, ah, da möchte ich doch lieber sicher gehen und das Ganze in Deutschland behandeln lassen. Ist abgereist von Lanzarote, hat das Rennen nicht gemacht. War da noch Südafrika im Gespräch? Nee. Wie war es denn? Nein, sie wollte von Lanzarote nach Südafrika fliegen. So rum war es. Wir hatten uns alle auf das Riesen... Oh, Mann, die Saison ist schon so lang.
Ja.
Wir hatten uns alle auf dieses Riesen-Battle in Südafrika gefreut. So war es. Und sie ist dann nicht nach Südafrika geflogen, sondern hat dann gesagt, ich mache den Ironman Vittoria Gasteiz und hat das Rennen auch ganz gut gestaltet, bis sie auf einmal gemerkt hat, die Luft ist so richtig raus, mein Wille ist gebrochen. Und dann quasi während des Rennens entschieden hat, nicht nur das Rennen abzubrechen, sondern ihre Karriere abzubrechen, weil sie sich immer gesagt hat, wenn es in einem Rennen mal nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, und ich merke, die Luft ist raus, dann war es das. Dann mache ich kurzen Prozess. Und das hat sie dann auch ihrem Trainer Dan Lorang mitgeteilt. Der hat gesagt, wir sprechen uns in 2 Tagen wieder. Und in 2 Tagen haben sie sich wieder gesprochen und sie hat gesagt, es bleibt dabei. Meine Karriere ist zu Ende.
Ja, immer noch krass. Ein sehr krasses Ende, finde ich, weil es auch so unglücklich das Jahr davor geendet ist mit dem Plattfuß in Nizza, wo sie für mich zu den absoluten Top-Favoritinnen geführt hat. Auch, wobei auch das Jahr schwierig war, ne? Sie immer mehr, das, was sie gesagt hat, was sie vorher nie hatte, ne? Dass sie immer wieder von Verletzungen heimgesucht wurde, von Krankheiten, die sie irgendwie aus der Bahn geworfen haben, Dinge, die sie davon abgehalten hat, sich das, was sie am besten konnte, sich einfach zu konzentrieren darauf, zu trainieren, die Leistung abzurufen, sich richtig zu quälen, sich richtig reinzuhauen, die Konkurrenz auszuschalten, um mal diese die martialischen Worte zu nennen. Sie hat ja immer vom Kampf Mann gegen Mann gesprochen. Das ist das, was sie will. Und sie hat aber auch immer gesagt, dass das tatsächlich für sie auch Quälerei ist. Diese Wahnsinnszeiten, die sie hingelegt hat. Die Weltbestzeit in Rot, die eine unfassbare Leistung war, nachdem Daniela Rief das hochgeschraubt hat in Sphären, wo man gesagt hat, so boah, das hat jetzt so lange gehalten von Chrissy Wellington. Jetzt kommt Daniela Rief und auch der ist es dann nur mit einem absoluten Kraftakt am Ende ihrer Karriere quasi gelungen, diese Zeit nochmal zu verbessern. Dann kommt Anna Haug, schraubt die mehrere Minuten runter, was sie zur absoluten Top-Favoritin gemacht hat, aus meiner Sicht, für alle Langdistanzrennen, die da noch kommen sollten. Und dann ist sie ins Straucheln geraten und dann war es weg. Der Wille war weg, der Wunsch quasi nach Kampf, die Bereitschaft dafür, sich so zu quälen, wie sie sich immer gequält hat. Ne? Wir erinnern uns alle an langsamer Laufen ist keine Option, dann tut es ja noch länger weh.
Auch wenn man bei den Führungen liegt, genau.
Ja. Das war nie ihr Ding, sondern immer Vollgas bis zum Umfallen im Ziel dann allerdings erst. Das wollte sie nicht mehr und deswegen hat der Triathlon-Sport ratzefatze eine fantastische Athletin weniger gehabt.
Absolut, ne? Eine lange, eine große Karriere, Weltmeisterin geworden hier in Hamburg auf super, super kurzen Distanz im Mixed Relay zusammen mit Anja Knapp, Jan Frodeno und Franz Löschke damals und dann eben auf der Langdistanz 2019 auf Hawaii, ja, also über alle Distanzen Weltspitze. Olympia ist so ein bisschen offen geblieben bei ihr, das sagt sie auch, ist eine offene Wunde in ihrer Sportler-Vita. Vize-Weltmeisterin insgesamt in der WTCS oder WTS, wie sie damals noch hieß, also eine großartige Karriere mit einem besonderen Ende, vielleicht auch ein Ende, was zu Anna Haug passt, ja, wir wissen, sie ist halt halt anders als andere, ja. Und ich habe ja immer gesagt, man muss schon besonders sein, um eben auch auf der Weltspitze, in der Weltelite mithalten zu können auf der Langdistanz. Und Anna Hauk hat das bewiesen, dass es so ist. Und von daher sei ihr der sportliche Ruhestand gegönnt. Ja,
absolut, sie, ja klar.
Sie lebt weiter ihr Sportlerleben auf Lanzarote, jetzt eben ohne Wettkämpfe, macht
ja, doch,
andere Dinge.
Ja, doch, neulich ist sie gelaufen, macht jetzt Laufwettkämpfe, Radwettkämpfe. Da habe ich auch gesagt, Mann, hätte man doch jetzt auch noch weitermachen können. Ja. Ich will mich einfach nicht damit abfinden. Ja. Ich hätte sie einfach wahnsinnig gerne nochmal weitergesehen, weil ich das einfach so fantastisch fand.
Aber ich glaube, da brauchen wir keine Illusion haben, den Rücktritt vom Rücktritt, so wie ich Anna Hauk seit vielen Jahren gut kenne, yep. Den wird es nicht geben.
Nein.
Von daher bleibt es beim 2:1 für dich. Ich habe den Ausgleich nicht geschafft. Das bedeutet Matchball für dich. Wir sind bei der 8. These insgesamt. Es steht 2:1 für dich. Wenn du den jetzt einlochst, dann kann ich dem nichts mehr entgegensetzen. Hören wir doch mal rein.
Die Männer bekommen eine neue Weltbestzeit auf der Langdistanz.
Nö. Die haben mich echt hängen lassen dieses Jahr. Sag, wie es ist. Möglich wäre es gewesen, aber was soll man sagen? Der Gedanke war natürlich angestachelt von, ich habe es vorhin schon gesagt, von diesem Sprung, den Anna Hauk da hingelegt hat, mehrere Minuten. Das muss doch irgendwie, das muss doch den Männern auch irgendwie gelingen, ne? Und da sind wir dann natürlich wieder bei der wahnsinnig schönen Diskussion, wer hat denn eigentlich die aktuelle Weltbestzeit? Ich bin da ja ganz klar, das ist, was ist die Weltbestzeit? Das ist die Zeit, die schnellste Zeit, die jemals bei einer Langdistanz erzielt wurde, bei einer regulären, nach regulärem Regelwerk und so weiter und so fort. Und das war nun mal Christian Blumenfeld auf Cozumel mit 7 Stunden 21 und 11 Sekunden und Magnus Ditlev war sehr, sehr, sehr nah dran in Rot schon mit 7 Stunden 23 und 24. Und da habe ich gedacht, das ist doch nicht so wahnsinnig viel auf der Langdistanz. Ne? Wenn man, ich weiß, es wird natürlich immer schwerer. Es wird immer krasser, da noch ein paar Sekunden abzuknapsen. Und dann muss man immer gucken, ja, wo könnte das klappen? Ne? Wo kann man was machen und so weiter? Aber ich bin der festen Überzeugung, das ist auf jeden Fall möglich, vielleicht auch anders als im Marathon, ne? wenn man da, das war auch damals mein Beispiel schon, da sieht man, dass das menschliche Potenzial eben an dieser Grenze sich einpendelt und das ist schon ganz viel Labor und anderen Dingen bedarf, technischer Weiterentwicklung, um da vielleicht unter die 2-Stunden-Marke zu kommen. Ne? Das ist einfach, da muss irgendwas passieren noch. So, ne? Wenn es einfach so weitergeht, fällt nicht offenbar der Wunderläufer vom Himmel, der sagt, ich bin nochmal besser als ihr alle anderen.
Ja, ja.
Beim Triathlon, da gibt es, glaube ich, auf dieser langen Reise, die eben diese 226 Kilometer beinhalten, noch genug Möglichkeiten, hier noch ein paar Sekunden abzuknapsen, da noch ein paar Sekunden abzuknapsen, sodass man eben, auch wenn man keine Rückenströmung hat, wie Christian Blumenfeld damals, es vielleicht gelingen sollte, die neue Weltbestzeit aufzustellen. Magnus Ditlev ist natürlich als derjenige, der dem am nächsten gekommen ist, natürlich auch immer ein Kandidat für sowas, aber nicht in diesem Jahr. Es war absolut nicht das Jahr von Magnus Ditlev. Viel Pech. Pech. Also, ne, Reifenpech, Erkältungspech, Krankheitspech und den Plan so ausgerichtet, dass es auch nicht so viele Schüsse gibt, rechts und links, die man noch dafür benutzen kann. Deswegen hat er mich da so ein bisschen hängen lassen, was diese These angeht. Ja, und dann wurde es natürlich auch dann so ein bisschen knapp. Ich glaube, andere Strecken wie Frankfurt zum Beispiel, wo wir auch tolles Rennen gesehen haben dieses Jahr. Christian Blumenfeld ganz, ganz, ganz zu überlegen dann am Ende da noch durchgestartet und ja, noch tolle Laufzeiten da abgeliefert. Aber eben dann nicht für die Weltbestzeit. Und Cozumel ist natürlich immer so eine Sache in der Hinterhand. Aber auch da weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann das dann immer nicht einschätzen, wie die Bedingungen dann tatsächlich sind. Ne? Aber auch in diesem Jahr dann eben nicht das Rennen, wo das passieren konnte. Ja, und ein Gedanke dazu noch ist natürlich, dass dann aber auch so Kandidaten wie Christian Blumenfeld, der ja eben durch diese Saison eben von Sieg zu Sieg geeilt ist und eine Wahnsinnssaison hingelegt hat, er ist tatsächlich, glaube ich, nicht der Kandidat
für die Weltbestzeit. Nicht mehr. Damals auf Cozumel, da sind die da hingefahren. Da haben die gesagt, okay, wir machen hier die erste Langdistanz. Und warte mal, wo war die Weltbestzeit? Die holen wir uns. Man erinnert sich noch dran, ne? Man hat es gemacht, weil es leicht war. Weil das quasi low-hanging fruits waren für die. Ja. Ne? Damals zu dem Stand zu sagen, da können wir locker einsteigen, wir sind viel besser als die alle anderen. War so. Hat man sich geholt. Und jetzt ist ja tatsächlich, das beobachtet man immer wieder. Es geht zwar nicht immer für ihn aus, ne? Siehe jetzt Nizza und siehe auch 73 WM, aber der lauert. Dem ist das scheißegal, was dann nachher für eine Zeit steht. Der will das Ding gewinnen. Und der hebt sich auch gerne mal hinter einen hinter und sagt, lauf mal ein bisschen schneller. Oder lass mal gucken, dass wir das hier irgendwie, ne? Wir laufen einfach mal parallel und warten mal ab. Der guckt ja nicht auf die Zeit und sagt irgendwie so, oh, mein Rekord und ich mach da jetzt Harakiri und ich laufe da vorne raus schneller als ich muss. Der ist tatsächlich das Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss, um die Siege einzufahren. Und manchmal bleibt er dann halt auch hängen an der Barke.
Ja, also Cozumel ist nächstes Jahr 5 Jahre her. Das ist eine lange Zeit bei der Leistungssprung oder den Leistungssprüngen, die wir gesehen haben bei der sprunghaften Leistungsentwicklung, so wollte ich sagen, der letzten Jahre. Also der wäre eigentlich fällig. Ich lese daraus, dass es den Top-Athleten eigentlich mehr oder weniger egal ist, weil andere Dinge wichtiger sind.
Ja, total.
Da gibt es Serien, da gibt es viel Geld zu verdienen. Es gibt ja nicht irgendwie, wie wir es in der Leichtathletik beim Stabhochsprung zum Beispiel sehen, dass da immer mal wieder 50.000 fällig werden, wenn der Zentimeter höher noch gemacht wird und darum auch die Rekordsteigerung immer nur im Zentimeterabstand läuft. Ja? Es fehlt, glaube ich, der Anreiz, es ist ein nice to have und es ist ja auch jetzt nicht irgendwie eine Schallmauer wie damals Lothar Leder 1996 als erster Mann unter 8 Stunden oder sagen wir es Taylor Nipp beim Ironman Hamburg 2026 als erste Frau unter 8 Stunden oder so. Es fehlt so ein bisschen der Anreiz, ja, man wäre und das wahrscheinlich auch für eine absehbare Zeit mal der schnellste der Welt, aber kaufen kann ich mir davon nichts und dafür spielt die Musik einfach gerade so ein bisschen woanders und Saisons werden anders geplant. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ne? Also dann und es gibt dann ja auch nicht so wahnsinnig viele Rennen, wo das dann auch wirklich in Frage kommt, ne? Wo man sagt, da passt das alles. Ne? Hamburg, haben wir jetzt gesehen, ist natürlich eher auch kommt es nicht hin mit den Männern, weil sie einfach dann nicht am Start sind. Und ansonsten, was bleibt dann? Ne? Ich meine, Cozumel, du hast es gesagt, ist halt eben super spät am Ende des Jahres. Da sagt ja keiner, ich plane das jetzt so ein, dass ich auf Cozumel topfit bin, wenn davor die WM ist. Das wird dann eher mitgenommen, sagen wir mal so. Beziehungsweise bei Christian Blumenfeld war es damals so, dass er gesagt hat, dann da steige ich ein ne, in den ganzen Wahnsinn. Und ansonsten bleibt halt nur noch Rot. Und Rot, da bleibe ich dabei, das muss man sich leisten wollen, da am Start zu sein und da topfit am Start sein zu wollen. Das haben wir dann ja letztendlich auch in diesem Jahr gesehen, ne? Das ist halt eben auch Sam Laidlaw, der Sieger, selber nicht damit gerechnet hat, dass er da, weil er nicht eigentlich nicht in der Form war, um da zu gewinnen. Und Jonas Schomburg hat das quasi so aus der Hüfte geschossen da, ne? Nach Frankfurt, seinem Cockpit-Desaster zu sagen, so, ja, ey, ich rufe schnell an, dann gehe ich halt da an den Start. Das ist nicht die Voraussetzung, um da diese Gigantenleistung abzubringen. Da muss man sich das tatsächlich leisten können, zu sagen, das ist eins meiner Highlights, das ist mein Sommerhighlight und danach tauche ich wieder ab, um dann nachher bei der WM wieder aufzutauchen. Aber bis dahin baue ich quasi alles ordentlich, alles andere unter. Das muss man sich auch leisten wollen. Das bedeutet auf jeden Fall, oder was heißt auf jeden Fall? Das bedeutet, dass in der Pro Series auf jeden Fall schwieriger wird.
Ja.
Weil Pro Series, ganz klar, man braucht die 3 Langdistanzen einfach während der Punkte. Eine davon ist die WM, man braucht 2 weitere. Das heißt, man braucht eine sehr frühe und man braucht eigentlich noch eine im Sommer. Und das ist aber eben nicht Rot. Deswegen nach wie vor sehr gespannt, wie sich da das Feld auch zusammensetzen wird dieses Jahr. Ne? Also ob es gelingt, dann eben genug Leute davon zu überzeugen, auch wirklich von den richtig, richtig hochkarätigen, die man da zusammenkriegt, dass man eben so ein Rennen auf die Beine stellen kann, wo er sagt, okay, hier geht's wirklich um die besten Zeiten der Welt.
Ja, also es fehlt quasi ein Ironman Pro Series Rennen auf einer richtig, richtig schnellen Strecke, so im Juni, Juli.
Ja, so könnte man sagen.
Wenn die Konstellation gegeben wäre, dann und sich da wirklich die Besten der Besten in einem solchen Rennen treffen, dann, ja, aber wir wissen aus den letzten Jahren, wie schnell sich Triathlon-Geschichte auch wieder wandelt und von daher werden wir die Bestzeit bei den Männern schon noch sehen. In diesem Jahr haben wir sie nicht gesehen. Es bleibt beim 2:1 für dich. Das heißt, ich habe jetzt mit meiner letzten These die Chance, noch den Ausgleich hinzubekommen. Wenn mir das nicht gelingt, dann gehst du schon relativ schnell in der finalen Runde hier als Sieger hervor. Hören wir doch mal rein, was ich mir als meine fünfte These da im Frühjahr habe einfallen lassen. Der Doppelknoten platzt und zwar fällt die 2:30 Marathon-Marke in Frankfurt beim Sieg des Patrick Lange.
Es war einmal weit daneben und einmal knapp.
Ja, Patrick Lange hat auch in diesem Jahr den Ironman Frankfurt nicht gewonnen, hat mit dem Rennen abgeschlossen. Die 2:30 Marke ist gefallen, aber weder in Frankfurt noch durch Patrick Lange. Ja, Haken dran.
Ja, das Ding ist halt einfach, dass es
erstmal
das,
Applaus an dich, ja.
Ja, danke, danke.
2:1 stehst, du kannst noch sogar auf 3:1 ausbauen. Ich kann nichts mehr einbringen, also.
Wie steht es im Gesamtranking damit dann 2:2 zwischen uns, ne? Ich glaube, über die letzten Jahre. Ich glaube, du hast geführt.
Okay.
Das müssen wir.
Kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht kontrollieren hier. Nehme ich gerne hin.
Das sollen andere beurteilen in der Historie. Die 2:30 in Frankfurt waren knapp, ne? Nur nicht durch Patrick Lange. Da war Christian Blumenfeld 2:30:59 und war natürlich darauf angesprochen im Nachgang irgendwie so. Und dann hat er auch gesagt so, naja Leute, nee, das war ein schwieriger Tag irgendwie und so weiter. Und da guckt man dann am Ende nicht mehr drauf, dass man das. Aber das war eins dieser Rennen, wo er dann eben so taktisch vorgegangen ist, ne? Wahnsinn, auch tolles Rennen irgendwie mit ganz vielen Sachen, die da passiert sind. Christian Höhnhauk vorneweg, Magnus Dittlef, ne? Von dem gesagt haben, hier schwierige Saison damals da mit dem Rumgeschrei und der Disqualifikation und dann doch nicht. Und ach, da war viel los und dann eben nachher das, ja, was wir die ganze Saison gesehen haben. Sehr, sehr, sehr starke Norweger.
Ja. Ja, also 2:30 im Marathon muss man heutzutage laufen, wenn man sich zur Weltspitze zählen will, also irgendwie zumindest in dem Bereich. Ja, das ist jetzt nicht mehr so, dass alle irgendwo 2:40 laufen und da einer mit 2:33 oder so das Nonplusultra ist, da ist es dichter geworden. Da werden wir uns dran gewöhnen wahrscheinlich an ja, Radzeiten unter 4 Stunden regelmäßig und Laufzeiten unter 2,5 Stunden und Gesamtzeiten, die sich immer weiter auf die 7 Stunden irgendwann zubewegen werden. Das wird so sein, aber in diesem Jahr eben, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, ich lag voll daneben. Es hätte so passieren können, wie in vielen anderen Dingen auch. Das ist ja nicht so, also natürlich kommen wir hier auch mit markigen Ansagen, um natürlich auch so ein bisschen mal zu provozieren und so. Und es kann
ja,
gut
sonst
gehen.
Sonst wäre es ja auch zu einfach, ne? Ja, also man muss ja auch ein bisschen in die Zukunft gucken und mal schauen, ein bisschen gewagt Thesen machen.
Ja, ne? Also von daher, ja, wir haben oft genug jetzt über Patrick Lange gesprochen, also... Oder hast du auch noch in deiner letzten These drüber gesprochen?
Nee, aber da schäme ich mich rückblickend fast schon. Oder nee, mach's mal erstmal. Weil ich gesagt habe, es darf nicht so einfach sein.
Ja, ich habe sogar die einen kleinen Zipfel länger gelassen als alle anderen. Hören wir mal rein.
Der Norwegian Hype Train nimmt wieder Fahrt auf und hält unterwegs mehrmals an, um Siege einzusammeln.
Oh ja.
Vielleicht sogar Doppelsiege. Ja.
Ja.
So ist es. Und ich sogar dreifach Siege. Und ich habe vorhin, das war allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Ich habe deswegen gesagt, irgendwie rückblickend erscheint das logisch und erscheint das einfach. Aber ich weiß noch, dass ich damals relativ weit ausgeholt habe und gesagt habe, das sind, und man muss sich da zurückversetzen. Wir kommen in einer Situation, in der wir damals diese Thesen aufgestellt haben. Christian Blumenfeld hatte ein für ihn extrem enttäuschendes Jahr hinter sich. Ja? Er wollte Olympiasieger werden, das ist ihm nicht gelungen. Hawaii ist extrem in die Hose gegangen. Komplett versemmelt aus seiner Sicht. Ich will das gar nicht werten, aber so hat er sich ja geäußert. Extrem enttäuscht. Er hatte damals Frankfurt zwar gewonnen, aber das quasi eher als Ergebnis dessen gesehen, dass er quasi für Olympia nicht richtig trainiert hatte. Sondern hat er gesagt, wenn ich jetzt hier quasi ohne Training Frankfurt gewinnen kann, dann kann ja irgendwas nicht richtig gewesen sein. Mhm. Also, ganz, ganz schweres Jahr und Gustav Iden, noch schwierigeres Jahr. Komplett zu vergessen, Verletzung gehabt,
das ist völlig aus der Erinnerung gelöscht gewesen, dass das der überragende Ironman-Weltmeister war. Dass das derjenige war, der bei den T100-Rennen, die damals noch nicht so hießen, seinen Kollegen abgestellt hat zum Teil, ne? Und sich da die Siege geholt hat, der 73-Weltmeistertitel gesammelt hat. Das hatte man alles vergessen. Aber es war das Jahr, wo schon im Winter die ersten Videos kamen aus Norwegen, wo gesagt wurde, pass auf Jungs, das ist unser Trainingsplan, so wollen wir es machen, wir trainieren jetzt wieder zusammen, wir sind jetzt ein Team und wir rocken das Ding. Das ist das Jahr, the year of the revenge, haben sie gesagt, also das, das Rachejahr. Und das fand ich damals schon so beeindruckend und von Kaspar Stornes bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube zu dem Zeitpunkt damals war es noch nicht sicher, dass er auch zu dieser Trainingsgruppe gehören würde. Die hat sich dann ja quasi gebildet und dann auf einmal hieß es ja, okay, wir machen diese und diese Rennen, das ist unser Plan, wir machen alles zusammen und wir stacheln uns gegenseitig an und genau das ist das passiert. Jetzt könnte man eben rückblickend sagen, ja war doch klar. Damals war das noch nicht so klar, aber wir haben damals auch eine ganz, ganz frühe Geschichte in der Triathlon gehabt, wo wir gesagt haben, so ne, 2.0, reloaded, es geht wieder los, das ist der Plan, da wollen wir hin. Keine Rede mehr von, ich will Radprofi werden, ich habe keine Herausforderungen mehr und so weiter bei Christian Blumfeld. Es war klar, jetzt wird sich fokussiert, jetzt wird gerockt und wir wollen hier bei jedem Rennen, wo wir antreten, wollen wir das den Sieger stellen. Wer auch immer es dann sein wird, das werden wir untereinander ausmachen, aber es geht nur über uns. Und genauso ist es am Ende letztendlich gekommen. Manchmal haben sich noch welche dazwischen, oder eigentlich nur einmal, am Ende hat sich noch einer dazwischen gemogelt mit Jelle Gehns, der gesagt hat, bei der 73 WM, auf den letzten Metern, nein, nicht mit mir, den Titel, den hole ich mir. Mhm. Wahnsinniges Rennen, toller Sprint.
Großartig.
Und natürlich sehen wir alle noch die krasse Leistung von Kaspar Stornes, der am Ende der Nutznießer war von diesem Projekt, der am längsten gebraucht hat, um dann am Tag der Tage da zu sein.
Ja. Was meinst du jetzt mit Doppelsieg? Meinst du, dass zwei norwegische Männer vorne sind oder dass die Norweger sogar Männer- und Frauen-WM beim Ironman dominieren?
Nein, da bin ich ehrlich. Da habe ich an Gustav Iden und an Christian Blumfeld gedacht.
Also
tatsächlich, also von Solveig Lofseth war damals noch nicht die Rede. Das kam dann erst vor Hamburg auf, ne, als sie dann quasi gesagt hat, okay, hier, das ist der Weg, der jetzt vorgezeichnet wird. Und da konnte man dann tatsächlich schon sagen, oha, also da scheint sich was zu entwickeln. Das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Dass daraus der Titel werden würde, so ehrlich muss man sein, das haben wir nicht kommen sehen. Wir hatten sie im erweiterten Favoritenkreis aufgrund ihrer tollen Leistung, die sie in Hamburg abgeliefert hat. Aber eben auf dem Weg dahin hat sie den Ironman 73 Jesolo gewonnen schon. Und das war der erste Fingerzeig. Und man so, oh, okay, alles klar, da kommt eine, die ist nicht nur zum Dabeisein hier, sondern um vorne anzugreifen.
Ja. Ich würde dir auch den Extrapunkt noch geben, ob ich nun mit 3-1 oder mit 4-1 hier als Geschlagener rausgehe, das ist dann auch egal. Ja, also ja, insgesamt 4 von 10 Thesen lagen richtig, wir lagen oft nah dran, manche Dinge sind auch einfach komplett anders gelaufen.
Ja, so ist das halt.
Als wir es prognostizieren könnten, das ist Sport, ja, und das ist doch schön, dass es so ist, es wäre wirklich langweilig. Also, wir könnten uns einfacher machen. Vor ein paar Jahren hätte man immer sagen können, oh, ich glaube, Busch Hütten wird deutscher Mannschaftsmeister. Ne?
Jan Frodeno gewinnt.
Jan Frodeno gewinnt, ja. Ne? Also, nein, das machen wir ganz bewusst so. Das macht uns auch Spaß und trotzdem haben wir den sportlichen Ehrgeiz, mit gewagten Thesen richtiger zu liegen als der andere. Das werden wir auch im nächsten Jahr wieder so machen.
Das ist auch ganz schön. Da kann man sich ja ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, so, ja, ich hab's kommen sehen.
Ja.
Wenn immer ein bisschen Risiko dabei ist. Ja, freue ich mich wahnsinnig drauf, das auch dann im kommenden Jahr zu machen. Zu gucken, wo dahin die Reise geht. Und ich sage mal so, es wird nicht einfacher. Es wird nicht einfacher. Das hat dieses Jahr auch gezeigt. Es sind Dinge dabei, die sich einfach nicht vorhersehen lassen. Triathlon ist genauso wie Fußball keine Mathematik.
Ja.
Und das sieht man an diesen Ergebnissen.
Ja, es war nichtsdestotrotz ein großartiges Sportjahr, was alles hatte, ja, was tolle Überraschungen hatte. Eine neue deutsche Bestzeit auf der Langdistanz. Ja, das sind so die vielen Dinge, über die man gar nicht gesprochen hat. Wir haben überraschende Erfolge gesehen, wir haben Enttäuschungen gesehen, wir haben überraschende Karriereenden gesehen, vielleicht auch überraschende Karrierestarts. Ja, Stichwort Lisa Tertsch, wohin geht die Reise da noch? Ja, da ist vieles möglich. Wir haben Kontinentalplattenverschiebung gesehen. Jeder dachte, jetzt nimmt die T100 richtig Fahrt auf und räumt alles andere weg. Was ist geblieben? Viel heiße Luft, wie wir es eigentlich schon am Ende jedes Jahres gesehen haben. Jetzt gibt es da neue Tendenzen. Zusammenschluss mit World Triathlon. Wo geht die Reise hin? Ja, also es wird weiter spannend bleiben. Wir haben große Namen. Wir werden auch sicher im kommenden Jahr überraschende neue Namen sehen und da freue ich mich drauf.
Yep.
Damit kann man auch sagen, danke euch da draußen fürs Zuhören über ein ganzes Jahr. Das ist nämlich unsere letzte Episode in diesem Jahr. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Rückblick haben wollt, kann ich euch ans Herz legen, der Mitschnitt der Selfish Night of the Year. 2,5 Stunden lang, tolles Rollenfutter, da seht ihr nochmal ganz viele tolle Bilder auch aus diesem Jahr. Ihr seht, wer von euch gewählt wurde zu den Triathlon Awards des Jahres. Da ist nochmal ein bisschen Entertainment im Programm bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ja, selber sportlich. Ich habe eine lange Distanz gemacht. Du hattest ein bisschen...
Ich hatte alles an der Hacken, was man an Hacken haben konnte dieses Jahr. Also da mache ich mal ganz großen... Also wenn ich von Patrick Langes schlechtester Saison, dann befinden wir uns da in... Also da hat er eine Granatensaison hingelegt im Vergleich zu mir. Das war nix. Also. Obwohl, ich habe einmal auf dem Podium gestanden mit meinen grandiosen Kollegen beim Elbe Triathlon. Kann man, wenn man möchte, in unserem Abenteuer-Special nachlesen. Unser Versuch, Team Relay im Selbstversuch. Grandioses Erlebnis. Ganz stark, hat auf dem Podium geändert. Lag aber nicht an mir.
Sag ja, ich so, wie es ist. Ich muss mal gerade, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich meine, es ist die URL trimark.de/abenteuer. Genau, da findet ihr unser großes Triathlon-Special, was jetzt vor Weihnachten erschienen ist, mit der Überschrift Das Abenteuer-Triathlon. Und das Abenteuer-Triathlon ist nicht nur die 10-fach-Ultradistanz, sondern das kann auch die Sprintdistanz sein oder die Supersprintdistanz. Da ist ganz viel,
absolut.
Ja, was ist alles drin? Ich würde sagen Herzblut, Gänsehaut und vielleicht auch ein paar Tränen.
Ja.
Also ganz großartige Ausgabe. Die könnt ihr, wenn ihr wirklich irgendwen aus eurem Freundeskreis auf Triathlon aufmerksam machen wollt, dann trimark.de/abenteuer, ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Tipptopp Weihnachtsgeschenk.
Und in diesem Sinne sagen wir doch mal schöne Weihnachten.
Frohe Weihnachten, kommt gut rein.
Guten Rutsch auf ein gesundes Jahr 2026. Genießt die Feiertage, ob mit oder ohne Festiv 500 oder Weihnachtsspecial von Power & Pace. Kommt ein bisschen runter.
Und denkt an unsere Challenge, die 2-6 Challenge. Ah. Wir rufen ja auf, wir sind wieder dabei. Wir wollen fleißig sein über die Feiertage.
Ja. 2,26 sind 2,26 Kilometer schwimmen, 226 auf dem Rad und 22,6 im Laufen. Alles weitere dazu findet ihr in wenigen Tagen auf
Powered by Sportbrennstoff.
Absolut. Also, Deckel drauf aufs Jahr, auf ein neues im neuen Jahr.
Bis dahin.
Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.